Also sei mutig, in die Liebe zu dir selbst zu kommen. Und dafür ist es halt wichtig, dich selber wirklich kennenzulernen und dich wirklich auf dein Herz zu fokussieren. Und ich glaube, wenn wir das alle ein Stück besser schaffen, schaffen wir auch einen liebevolleren Umgang miteinander, viel mehr Verständnis füreinander und kommen gut aus diesem Funktionsmodus raus.
Herzlich willkommen beim Intuitionsgeflüster. Mein Name ist Christine Arndt und als professioneller Coach begleite ich dich auf deiner persönlichen Transformationsreise. Von der ängstlichen Zweiflerin zur selbstbewussten Umsetzungsqueen. Intuitiv, authentisch, leicht. So schön, dass du mit dabei bist und ganz viel Freude beim Zuhören.
In dieser Podcast-Folge ist die wundervolle Verena Beckmann zu Gast. Verena ist ganzheitliche Psychotherapeutin, Hypnose-Coach und Yoga-Lehrerin. Sie hilft Menschen dabei, sich selbst besser zu verstehen, emotionale Blockaden zu lösen, negative Gedanken und Glaubensmuster, sich von denen zu befreien, um wieder mehr Selbstvertrauen, Selbstbestimmung und Gelassenheit zu finden. Als sensibler und feinfühliger Mensch gelingt es ihr sehr gut, das eigentliche Naturell einer Person sich da hineinzufühlen und sie auf ihrem persönlichen Transformationsweg zu begleiten. Im Interview sprechen wir darüber, wie man sich innerlich sortieren kann, um mehr Ruhe und Gelassenheit zu finden. Welchen Einfluss die Menschen der eigenen Familie über Generationen hinweg auf einen selbst haben. Außerdem erfährst du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wie man Gefühle als Kompass nutzen kann, um die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Und warum es essentiell ist, auf allen Ebenen zu arbeiten. Denn genau das ist der Ansatz von Verena. Liebe Verena, herzlich willkommen im Intuitionsgeflüster-Podcast.
Hallo Christine, vielen Dank für die schöne Einleitung.
Du hast einen sehr, sehr spannenden Weg hinter dir, wie ich persönlich finde. Und ich möchte gern mal da einsteigen, wo du dein Studium beendet hast und als Beamtin in den Strafvollzug gegangen bist. Welche Erfahrungen aus dieser Zeit haben dich nachhaltig geprägt?
Ja, ich glaube, zwei große Themen können, also Themenblöcke für mich persönlich. Einmal so diese Erfahrung zu machen, Strafvollzug, klingt erstmal so hart. Ne? Und das war tatsächlich ausschließlich Arbeit mit Männern. Also es gibt ja auch einen Frauenvollzug, Männervollzug. Und ich fand es so berührend und so schön, diese Männer, die, sag ich mal, die harten Kerle oder die ausgeschlossenen Teile unserer oder Personen unserer Gesellschaft, man also nicht alle, ne, aber zum Teil so darstellen, die halt näher kennenlernen zu dürfen und mit denen auch tiefer arbeiten zu dürfen und zu merken, was da eigentlich hintersteckt und diesen Menschen halt ja als ganzen Menschen, ne, als Seele, als Person wirklich kennenlernen zu dürfen und mit denen auch in diese Reise einzutauchen, zu gucken, hey, wie möchte ich und wie kann ich eigentlich mein Leben auch anders gestalten, finde ich, also es hat mich immer wieder total berührt, also halt wirklich hinter diese Fassaden zu gehen, ne, und die dann auch über Jahre hinweg begleiten zu dürfen und auch in diesen unterschiedlichen Settings quasi, ne, wenn die mit mir im Gespräch sind, wenn sie dann mit den anderen Männern zusammen sind, dann zu beobachten, was tut sich da und wie agieren die so zusammen. Das fand ich super, super spannend und habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und auf der anderen Seite, dieses System Strafvollzug ist ja ein sehr politisches System, es ist ein sehr hierarchisches System. Und das fand ich schon manchmal ernüchternd oder bin da für mich auch an manche Stellen gestoßen, wo ich so das Gefühl hatte, boah, man kämpft so gegen Windmühlen und die Mühlen malen langsam und man ist halt am Ende dann halt doch nur ein Zahnrad im System. Und das fand ich halt manchmal sehr, sehr schwierig, dann so meinen Umgang mitzufinden tatsächlich. Und konnte da für mich so mit rausnehmen, so hey, man darf auch seinen eigenen Weg gehen, wenn es nicht passt. Ne? Wenn es nicht passt, darf man halt für sich sagen, okay, wie kann ich besser wirken quasi? Ne? Also wie kann ich viel mehr von dem erreichen, was ich eigentlich erreichen möchte?
Und wie hat sich denn dein Wirken seitdem verändert?
Also ich bin vor zwei oder drei Jahren jetzt quasi rausgegangen aus dem Strafvollzug und in die Selbstständigkeit reingegangen. Und ich glaube, so der Kern meiner Arbeit, oder ich bin ja immer noch die gleiche, und kann jetzt aber viel freier arbeiten. Also ich habe so das Gefühl, ich kann halt viel mehr alles mit einbringen, sei das jetzt auch den Körper oder auch, sag ich mal, auch so ein paar spirituelle Bezüge mit reinbringen. Ich arbeite ja nicht nur unter diesem äußeren Druck auch, ne, irgendwelche Richtlinien jetzt, sag ich mal, fürs Gericht einhalten zu müssen und dergleichen. Und habe so das Gefühl, ich kann noch näher und intensiver mit den Leuten zusammenarbeiten und arbeite jetzt gerade tatsächlich hauptsächlich nur mit Frauen, also auch nochmal ein spannender Wechsel. Und habe das Gefühl, dass da einfach nochmal mehr Nähe tatsächlich entstehen kann, weil man halt nicht mehr mit dieser Intuition verbunden wird. Ne? Also selbst mit den Männern, mit denen ich eng gearbeitet habe, war ich am Ende ja immer noch eine, die sie halt auch beurteilt oder bewertet hat und wo es halt ja auch um die Freilassung ging. Ne? Das heißt, es schwingt ja immer noch eine andere Komponente auch mit. Und ich glaube, jetzt kann ich viel, viel intensiver und näher mit meinen, mit den Frauen jetzt mittlerweile dann oder auch mit den paar Männern, die noch da sind, arbeiten.
Okay, sehr spannend. Also einfach auch für dich viel mehr Freiräume in deiner Arbeit kreiert sozusagen.
Ja, ja.
Was sind denn jetzt so die Herausforderungen der Frauen, die zu dir kommen? Was beschäftigt die so? Was bewegt die?
Also ich würde es so grob, glaube ich, in zwei Kategorien aufteilen. Also ich habe zum einen viele Frauen, die selber auch ein traumatisches Erlebnis in Form von Gewalt, sei das jetzt physisch, psychisch, sexuell erlebt haben und wo es halt darum geht, sag ich mal, also viele, die tatsächlich auch früh traumatisiert wurden, früh solche Erfahrungen gemacht haben und wo es oftmals darum geht, diese den Einfluss, den das so auf die persönliche Entwicklung genommen hat, also sprich auf Glaubenssätze, auf auch Ängste, würde ich sagen, oft, ne, auf Einschränkungen, die sie sich selber eigentlich schaffen in ihrem Leben, da so eine Integration quasi zu schaffen. Ne? Also wie kann ich das, was ich erlebt habe, mit mir selbst wieder integrieren und trotzdem mein Leben leben und mich nicht von den Erfahrungen und Glaubensmustern so bestimmen lassen. Auch einige Frauen, die sind dann meist so ein Tacken, also das sind oft jüngere Frauen tatsächlich. Und einige Frauen, würde ich sagen, so 40 plus, ich wollte jetzt gerade sagen, die sind schon ein bisschen älter, aber eigentlich ist es ja auch nicht alt. so 40 plus, wo es halt oftmals nochmal so um das Thema geht, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Ne? Die manchmal dann Kinder sind groß und aus dem Haus irgendwie, viele auch, die aufgrund körperlicher Symptome nicht mehr berufsfähig sind. Und für die sich so die Frage stellt, wer bin ich eigentlich? Ne? Wer bin ich? Wo will ich hin? Und ich finde halt auch so spannend, es zeichnen sich auch manchmal so zwei Typen ab. Die einen, die sehr explosiv emotional unterwegs sind und die anderen, die eher sehr ängstlich vermeidend zurückgezogen sind. Und es geht aber eigentlich für alle, glaube ich, so dieses Oberthema drum, wie kann ich eigentlich mein Leben so nach meinen Vorstellungen und Wünschen und Werten gestalten und wie kann ich glücklich damit sein, wie kann ich zufrieden damit sein und wie habe ich das Gefühl, so einen Sinn in meinem Leben wieder zu fühlen, ne? Und so eine Erfüllung dadurch auch zu kriegen.
Das ist sehr, sehr spannend, was du da beobachtest. Das ist eigentlich, sagen wir mal, alle so ein bisschen auch ein, dieses Sinnhaftige, ne? Also was kann ich mit meinem Sein auf der Welt, wie kann ich die Welt ein Stück besser machen? Wo ist denn der Sinn in meinem Sein? Was beobachtest du, warum das vielen schwerfällt, diesen Sinn zu erkennen oder zu fühlen?
Also ich glaube, dass es oftmals, dass wir verlernt haben, wirklich nach innen zu gucken. Ne? Also dass wir wirklich verlernt haben, so in Kontakt mit uns selbst zu sein. Und gerade Frauen, glaube ich, die ja noch, wir leben ja immer noch in einer sehr männergesteuerten Welt einfach. Und da steht an oberster Stelle ja oft dieses Funktionieren, Leistung, Ansprüchen gerecht werden. Und ich glaube, je mehr wir halt mit dieser Außenwelt beschäftigt sind und gucken, okay, was ist jetzt mein nächster Schritt auf der Karriereleiter? Was muss ich jetzt machen, um meinen Partner zufriedenstellen? was erwartet die Gesellschaft von mir als Frau, was erwartet, keine Ahnung, was erwarten meine Eltern und auch die Glaubenssätze, die ich natürlich daraus entwickelt habe und die Verhaltensmuster sind halt oft so weit weg von mir selber oder von der Frau oder von der Person selber, mit der ich arbeite. Und ich glaube, es geht halt oftmals darum, sich bewusst zu machen, hey, das ist alles im Außen, das erschafft und erzeugt ganz viel Druck. Will ich das überhaupt? Oder was will eigentlich ich wirklich? Was ist eigentlich meine Überzeugung? Und ich glaube, so ein Kernsatz, den ganz, ganz viele haben, ist so wirklich so dieser Satz, okay, ich bin nur wert, wenn ich was leiste. Und dieses Leisten kann ja sehr unterschiedlich aussehen, sei das jetzt beruflich gesehen, sportlich oder aber auch in der Partnerschaft kämpfen müssen um den Partner, um die Beziehung, um die Anerkennung, ist ja auch eine Form von Leistungsdruck. Und sich da nochmal auch in dieses Fühlen zu kommen, also wirklich in dieses Fühlen zu kommen, in diese Ruhe, in diesen inneren Frieden zu kommen, hey, ich muss gar nichts, ich bin gut, so wie ich bin. Und das nicht nur zu denken, sondern wirklich diese Etage tiefer zu gehen, das zu spüren und dieses Selbstwertgefühl, sag ich mal, zu spüren. Und auch wenn wir so in diesem Traumabereich sind, zu gucken, wo kann ich mich auch sicher mit mir selber fühlen und wo darf ich auch selbst Mitgefühl tatsächlich haben. Es muss nicht Mitleid sein, aber Mitgefühl mit mir selber haben und dann komme ich in so eine ganz andere, weiche, warme Emotionalität mit mir selber rein und dann wird das Außen viel unwichtiger. Und das ist so, ich liebe diesen Prozess, das ist so spannend.
Was mir jetzt gerade so als Frage kam, dieses, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit sehr stark im Außen, ist das auch vielleicht so ein bisschen ein Versuch oder so, sich zu schützen vor dem, was man erlebt hat? Also ne, diese, um sich eben nicht mit den Traumata auseinanderzusetzen, ist das auch so ein bisschen, ich sag mal, eine Strategie?
Ja, total, ne? Also sozusagen, okay, wenn ich halt mich mit all dem beschäftige, muss ich mich ja nicht mit mir selber aussetzen, dann bin ich ja sehr viel auch im Kopf, ich vermeide meine Gefühle. Ich sage dann immer, ich bin dann in einem Funktionsmodus und der Funktionsmodus braucht man nicht fühlen, weil der funktioniert halt. Ne? Der arbeitet die To-Do-Liste ab, der arbeitet meine Agenda für den Tag ab und dann bin ich im besten Fall abends so erschöpft, dass ich mich gar nicht spüre und kann aber mir auf die Schulter klopfen und sagen, boah, ich war richtig fleißig heute und fall dann halt ins Bett und nichtsdestotrotz, glaube ich, kennen vielleicht auch einige, so richtig zufrieden macht es doch halt irgendwo am Ende nicht, ne? Oder es ist halt irgendwie kurz, dass man dann merkt, so wow, cool, ich habe das jetzt geschafft. Und dann ist man aber schon wieder so, und jetzt muss ich aber weiter. Also ich viele Patientinnen oder Kunden erzählen dann auch so, das ist so, ich bin so richtig getrieben. Eine Montag hat sie noch gesagt, ich fühle mich so richtig gepeitscht. Ne? Ich bin immer on the go gerade und komm da überhaupt nicht raus.
Was sind denn da so Impulse, die du vielleicht deinen Kundinnen, deinen Coaches, die du denen mitgibst, um sich wieder mehr zu fühlen, wo du jetzt auch sagen kannst, das kannst du jetzt mal in einem Podcast-Interview teilen, was so Punkte sind, wie man wieder mehr in Verbindung mit sich selbst kommen kann?
Also ich glaube, also es gibt ganz viele Ansatzpunkte und ich glaube, ein relativ in Anführungsstrichen einfacher, weil wir das eh jeden Tag machen, ist unser Atem. Also wirklich mit dem Atem zu arbeiten, sich einfach mal Zeit zu nehmen, mal sich auf den Atem zu fokussieren, um da so ein bisschen in Kontakt mit sich selber zu kommen. Und dann kann ich auch mal üben, zu beobachten. Ich muss es ja gar nicht bewerten direkt, ne? Aber einfach mal beobachten, wie atme ich eigentlich? Also wie tief zum Beispiel geht mein Atem? Atme ich nur hier oben in die Brust rein? Das ist oft auch ein Zeichen dafür, dass ich halt sehr stark im Funktionsmodus bin, im Aktionsmodus bin. Sorgt auch viel mehr nochmal für Verspannungen tatsächlich, gerade Schulter-Nackenbereich. Oder schaffe ich das auch mal ein bisschen tiefer zu atmen, zumindest in die Rippen oder sogar bis runter im Bauch-Beckenbereich? Und das ist, finde ich, immer eine schöne Technik, die ich oft auch ganz zu Anfang direkt übe, um halt direkt aus dem Praxisbezug reinzugehen und zu sagen, okay, üb mal, dich zu spüren Und eine andere Sache, die ich auch total gerne mache und schön finde, ist, also ich nehme gerne mal den Körper mit rein, ist, sich quasi selber zu umarmen. Also quasi, ne, so die Hände über der Brust verkreuzen, Hände auf die Schultern zu legen, Augen zumachen und sich einfach mal auf dieses Gefühl quasi auf der Brust und auf den Schultern zu konzentrieren. Wie ist es eigentlich, wenn ich mich mal so in Ruhe berühre und mich mal selber halte, den Arm nehme, spüre? Das muss nicht immer angenehm sein. Es kann auch sein, dass das erstmal zu sehr viel innerer Unruhe, Verwirrung, Anspannung führt, weil ich es halt nicht kenne, ne? Weil mein Nervensystem dieses Runterfahren auch nicht kennt. Oder aber vielleicht auch mit was Traumatischem verbindet, ne? Das kann natürlich auch sein. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, sind das immer so ganz gute Übungen, um mal anzufangen, zu spüren und zu beobachten, was passiert überhaupt. Und darauf kann man dann ganz gut aufbauen.
Vielen Dank für diese wertvollen Übungen. Und ich finde auch immer, je einfacher in Anführungsstrichen das ist, desto herausfordernder ist es aber gleichzeitig, ja, sich diese Momente zum Beispiel im Alltag zu nehmen, um zu sagen, ich achte mal auf meinen Atem, ne? Wie ist der jetzt gerade? Und das muss ja auch jetzt nicht in eine Session von einer halben Stunde ausarten, aber einfach nur schon diese bewussten Momente, die dann mittel- und langfristig sehr, sehr viel auch verändern können, eben gerade was dieses Spüren und Fühlen angeht. Was ich immer unglaublich spannend finde, und da möchte ich jetzt auch gern mit dir nochmal drüber sprechen, das sind diese transgenerationalen Traumatisierungen. Mhm. Also inwieweit hat man denn von den Generationen vor uns Traumata übernommen, die eigentlich nichts mit einem selbst zu tun haben?
Also ich glaube schon, dass das eine sehr, sehr große Rolle spielt. Es gibt mittlerweile auch immer mehr Studien, die tatsächlich auch eine genetische Komponente tatsächlich belegen, also dass Trauma auch vererbbar ist, ne? Also wir haben ja immer diese Komponente Genetik und Beobachtung, Einflussnahme über den Kontakt. Und ich glaube, dass halt auch Traumata dass es nicht unterschätzt werden sollte, wie auch beide Komponenten halt reinspielen. Also zum einen die Genetik und aber auch durch Beobachtung und Erfahrung. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Mutter aufwachse, also ich bleibe jetzt einfach mal bei der Frauenlinie, gilt natürlich für Männer am Ende des Tages genauso. Also wenn ich jetzt mit einer Mutter oder einem Elternteil aufwachse, was auch traumatisiert wurde, sei das jetzt durch Gewalterfahrung oder aber, sag ich mal, eine andere Form auch von Bindungstrauma. Also sprich, ich habe nicht gelernt, mich in einer Beziehung sicher zu fühlen. Und dann bekomme ich ein Kind und bin auf einmal für dieses Kind verantwortlich. Und ein Säugling, ein Kind, ist ja tatsächlich realistisch in den ersten Jahren abhängig von dem Elternteil. Und wenn dieses Elternteil nicht in der Lage ist, emotional und psychisch gut auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen, lerne ich ja automatisch oder übernehme ich quasi ein Stück weit oder kann übernehmen, ne, was mein Elternteil erlebt hat. Also zum einen beobachte ich, ne, meine Mama kann vielleicht nicht gut Grenzen setzen, hat ein schlechtes Selbstwertempfinden, ist total unsicher in der Beziehung. Das heißt, ich gucke mir das ab und erfahre es ja aber auch selber über die verschiedensten Strategien vielleicht, ne? Das heißt, ich beobachte, ich lerne, ich habe diese genetische Komponente mit drin und das ist, kann schon ein Cocktail sein, der dann, sag ich mal, am Ende des Tages zu einer eigenen traumatischen Bindungserfahrung führen kann. Und ich denke, gerade so auch in Bezug auf die Nachkriegsgeneration, ne, wo damals auch einfach die Zeit nicht da war, um sich um die psychische, emotionale Gesundheit zu kümmern, das wurde ja auch weitergegeben. Also ich finde das auch so spannend, wie sich dann auch Familiengeschichten tatsächlich wiederholen, auch in Bezug auf Thema Vergewaltigung. Also wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel Patientinnen, die ich habe, und das sind keine Einzelfälle, die Vergewaltigung beziehungsweise innerfamiliäre Missbräuche erlebt haben, ist das oft ein Thema, was in der dritten Generation stattfindet. Also es ist nicht auf einmal so, sondern es ist tatsächlich was sich auch in den vorherigen Generationen gezeigt hat und aber nie thematisiert wurde, nicht angesprochen wurde. Also es wurde oftmals kein aktiver Umgang damit gefunden. Das heißt, es wurde auch nie eine Lösung dafür gefunden, sondern es wurde erduldet, ausgehalten, versteckt, verheimlicht. Ne? Früher wurden ja dann auch oft noch Frauen, die aus solchen Missbräuchen schwanger geworden sind, weggeschickt, um das Kind zu bekommen, sind dann zurückgekommen und mussten wieder funktionieren. Ne? Und zurück in den Familien gehen. Und das sind ja total spannende Prozesse, die sich da zeigen. Und ich glaube, es ist jetzt eine Zeit gekommen, in der wir ja diese transgenerationalen Themen, Traumata, Themen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, auflösen und bearbeiten darf, hingucken darf und tatsächlich ein Thema nicht nur für sich selbst zu heilen, sondern für die ganze Ahnenreihe zu heilen und auch für die zukünftigen Nachkömmlinge der Familie, ne, oder zukünftigen Generationen zu heilen, um aus diesem Kreislauf auszusteigen und zu zeigen, hey, es kann auch anders laufen. Ich darf, und dann sind wir wieder dabei, ich darf mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich darf mich jetzt, wo ich erwachsen bin, darf ich mich um mich selber kümmern und an den Stellen nachversorgen, wo meine Eltern, meine Großeltern, Tanten, Onkeln das nicht gut geschafft haben, aus welchen Gründen auch immer. Ne?
Also absolut wertvoll, ja, auch zu erkennen, wo spielen denn da die Erfahrungen aus der Familie mit rein und dass wir auch anerkennen dürfen, dass wir jetzt wirklich eine Zeit haben, wo das einfach auch dran ist. Weil du hast es so schön gesagt, in der Nachkriegsgeneration, da war der Fokus auf anderen Dingen. Und wir sind aber jetzt, sagen wir mal, unsere Grundbedürfnisse grundsätzlich mal gut gefüllt oder wird schon fast überfüllt. Und jetzt dürfen wir uns über diesen Thematiken kümmern. Was hast du denn für einen Tipp? Wie kann man da, wie gibt's da so einen Ansatzpunkt, wenn man sich diesen transgenerationalen Traumatisierungen widmen möchte? Wo kann man da anfangen?
Ich glaube, der erste wichtige Schritt, und der ist nicht einfach, ist absolute Ehrlichkeit. Also wirklich den Mut und die Ehrlichkeit zu haben, hinzugucken, weil das erfordert natürlich, dass ich diese Idealisierung, die ich ja von meinen Eltern oftmals habe, haben wir alle, ne, weil wir waren ja tatsächlich abhängig von ihnen, dass ich da halt die, sag ich mal, so ein bisschen von diesem Sockel hole, dass ich da wirklich ehrlich hingucke und ehrlich zugebe, hey, es gibt einen Themenbereich, das muss ja nicht 100% sein, es können ja trotzdem, können ja andere Bedürfnisse total gut erfüllt gewesen sein, ne? Aber ehrlich, mich bei diesem einen Thema, wo ich merke, da habe ich selber immer wieder Schwierigkeiten mit, da laufe ich immer wieder gegen die Wand oder ich stecke total fest, dass ich da mich ehrlich hingucke, hinwende und sage, okay, was habe ich eigentlich zu diesem Thema mitgenommen? Wie waren eigentlich Mama und Papa wirklich, wenn ich jetzt auch mal in diese Retrosperspektive gehe, wie waren auch meine Großeltern? Also ich darf da auch wirklich mal so ein bisschen in die Generationsforschung, sag ich mal, reingehen und gucken, was ist in meiner Familie eigentlich passiert. Und gleichzeitig ist mir nochmal wichtig zu sagen, es geht jetzt nicht darum, irgendjemanden an den Pranger zu stellen oder eine Schuldzuweisung zu treffen, sondern es geht darum, ehrlich zu sagen, okay, an der Stelle haben Mama, Papa, Oma, Tante, Onkel, wer auch immer, nicht gut für sich gesorgt, nicht gut für mich gesorgt und wurden wahrscheinlich auch selber nicht gut versorgt. Und was kann ich jetzt machen, um da wieder das Ganze aufzulösen? Und das Schöne ist, dass wir unser Hirn haben, dem an der Stelle, wo wir das gut nutzen können, ich sage jetzt mal salopp, das ist jetzt nicht 100% korrekt, aber dem Hirn ist es egal, ob es Realität oder eine Imagination ist. Das heißt, vielleicht kennen die Leute auch, die gerade zuhören, das Thema sich Sorgen machen, ne, ist ja auch was, ich mache mir irgendwie Sorgen über eine Sache, die noch in der Zukunft liegt und ich merke jetzt schon nur bei dem Gedanken daran, vielleicht, dass mein Puls steigt, ich kriege schwitzige Hände oder ich werde unruhig und das ist ja eigentlich in der Realität gar nichts oder noch gar nichts passiert, ne, und das ist passiert ja nur in unserem Hirn. Das wäre jetzt so ein Negativbeispiel, sag ich mal, wir können uns das aber auch positiv zu Nutzen machen, indem ich halt sage, okay, wie kann ich denn für mich auch fühlbar und erfahrbar machen? Wie wäre es denn zum Beispiel gewesen, wenn ich gut versorgt worden wäre von meinen Eltern? von meiner Mama, von meinem Papa, wenn die gut versorgt worden wären, was wäre eigentlich, wenn ich völlig gesunde, also psychisch, emotional, völlig gesunde, gut versorgte Eltern und Großeltern gehabt hätte? Das kann ein Weg sein, um mal in dieses Fühlen reinzukommen. Wie fühlt sich das an, zum Beispiel bedingungslos geliebt worden zu sein, Nähe gehabt zu haben? Einfach nur über diese Imagination und Vorstellung. Ich glaube, alleine ist es schwierig. Man braucht da schon eine ganz gute Anleitung für, die dann an den Stellen, wo es immer mal wieder hapert, Unterstützung bietet. Man kann das auch total schön über Aufstellungsarbeit machen. Also gibt es ganz viele, viele Möglichkeiten, wie man da schön reingehen kann. Ja, ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift.
Ja, absolut wertvoll, was du jetzt alles erzählt hast, weil ich finde, das ist so eine spannende Komponente, die man oft, mit der man sich oftmals gar nicht so beschäftigt oder die man gar nicht so auf dem Schirm hat, dass es ja eben, ich glaube, bis zu 7 Generationen, die vor uns waren, wirkt deren DNA, sage ich jetzt mal, noch ein Stück weit in uns. Und ich finde das schon sehr, sehr beeindruckend und deswegen sehr, sehr wertvoll, was du erzählt hast. Du hast ja jetzt auch schon gesagt, wie man sich dem widmen kann, wie man auch fühlen kann. Und ein Ansatz von dir ist ja auch wirklich dieser ganzheitliche, zu sagen, die körperliche Komponente mit hineinzunehmen. Warum ist dir das so wichtig, ganzheitlich zu arbeiten?
Also ich komme ja klassisch aus der Psychotherapie, sage ich jetzt mal. Also ich habe Verhaltenstherapie gelernt. Und bin da auch nach wie vor total überzeugt von und Fan von. Also ich möchte das jetzt gar nicht in Abrede stellen. Und ich weiß, es gibt auch Körperpsychotherapie und hin und her. Ich finde aber, dass dieser Aspekt oftmals so klein gehalten wird. Und ich habe selber in meiner persönlichen Entwicklungszeit, sag ich mal, immer wieder auch andere Komponente mit reingenommen. Also sprich zum Beispiel den Körper, sei es durch Ausdauersport, durch Yoga. Und wobei ich gerade bei Yoga hängen geblieben bin, weil ich finde, dass das eine sehr schöne therapeutisch ergänzende oder ja eine gute Kombination einfach ist, weil tatsächlich gerade emotionale Themen lagern sich im Körper. Der Körper reagiert ja, also wir sind ja nicht, und unsere Psyche, unsere Geist, unsere Seele ist nicht losgelöst von unserem Körper, sondern es agiert ja alles zusammen. Und ich finde, der Körper darf auch versorgt werden und ich darf auch meinen Körper auf eine ganz liebevolle, ne? Also ich bin jetzt nicht im Thema Leistungssport oder ich muss jetzt nicht die verrücktesten Yoga-Posen auf der Matte hinlegen, darum geht's gar nicht, aber auf eine ganz liebevolle, ich sag mal, therapeutische Art, emotionale Blockaden auch körperlich zu lösen. Ne? Also zum Beispiel Emotionen lagern sich vor allem im Schulterbereich, im Hüftbereich ab. Ne? Und dazu kommt noch vielleicht, dass wir eine sitzende Tätigkeit haben. Das heißt, wir sind eh relativ steif, bewegen uns wenig und ich darf halt auch den Körper versorgen, um Blockaden zu lösen. Also ich darf, also Emotion ist ja nichts anderes als Energie, die durch unseren Körper wandert, jetzt auf physischer Ebene. Und wenn ich mich darum nicht kümmere, zum Beispiel, wenn ich mir auch immer wieder verbiete, Emotionen zu zeigen oder zuzulassen, ja, die müssen ja irgendwo hin. Die gehen ja nicht einfach weg, ne? So. Und dann darf ich halt den Körper mit reinnehmen. Und ich finde, dass auch jetzt in Erfahrung mit Kunden, mit Patienten, bestätigt sich das halt auch nochmal. Es gibt auch mittlerweile zum Glück gibt es auch immer mehr Studien, die belegen, dass Yoga auch bei Depressionen und Angststörungen total hilfreich ist. Und Yoga ist ja viel mehr als jetzt nur diese Körperübungen, sondern ich verbinde ja auch da den Atem. Ich übe, dass mein Geist, meine Psyche mal zur Ruhe kommt, dass ich nicht mit meinen Gedanken im Supermarkt schon einkaufen bin, während ich eigentlich noch einen Morgengruß mache oder so. Ne? Also das heißt, auch da übe ich halt ganzheitlich zu mir zu finden. Also ich finde, warum soll ich nicht diesen ganzheitlichen Ansatz nehmen, also auch durch zum Beispiel die Hypnose nochmal das Unterbewusstsein mehr mit reinzunehmen. Ne? Warum soll ich das nicht nutzen? Warum soll ich es mir nicht an der Stelle einfach machen? Ansonsten klebe ich vielleicht ein Pflaster drauf, ne? Und dann stehe ich in 3 Jahren wieder vor dem gleichen Problem und weiß gar nicht, wo das eigentlich herkommt oder wie ich damit umgehen soll. Und das finde ich so schade. Und wir haben ja die Möglichkeiten. Warum sollen wir die nicht nutzen?
Absolut. Und du hast jetzt schon einen sehr spannenden Einblick in deine Arbeit gegeben, liebe Verena. Und für alle, die jetzt sagen, boah, ich will unbedingt mehr von dir erfahren, ich möchte mich mit dir connecten, wie können sie am besten mit dir in Kontakt treten?
Ich bin auf Instagram unter Psychologie und Yoga, findet ihr mich da. Es gibt eine Website, verenabeckmann.com, und ja, am besten, da ist eine Verlinkung, ein Kontaktformular, da könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben oder einfach bei Instagram eine Nachricht schicken, wenn ihr irgendwie Lust habt, Fragen habt, einfach schreiben. Ich freue mich drauf.
Genau, und alle Links sind auf jeden Fall in den Shownotes. Da könnt ihr gern nachschauen, bei ihr auf der Instagram-Seite stöbern und auch direkt Kontakt mit Verena aufnehmen. Wenn ihr sagt, das klingt so spannend, auch gerade dieser ganzheitliche Ansatz, da möchte ich mehr erfahren. Es lohnt sich definitiv. Liebe Verena, wir sind am Ende vom Gespräch angekommen und da mache ich immer so eine kleine kurze Fragerunde noch zum Abschluss. Was würdest du denn sagen, was ist die bedeutsamste Entscheidung, die du auf Basis deiner Intuition getroffen hast?
Ich glaube tatsächlich zum einen der Ausstieg aus der JVA. Das war echt so mein Bauchgefühl, ich muss da raus. Und tatsächlich auch einmal aus einer Partnerschaft mich zu trennen, die mir nicht gut getan hat, wo ich gemerkt habe, oh, da begegne ich vielen alten Mustern, vielen alten Themen, und ich darf mich auch hier wieder für mich entscheiden.
Sehr schön zu sagen, ich entscheide mich für mich und ich vertraue auf die innere Stimme. Und ich finde, gerade Frauen haben da eigentlich ein sehr, sehr gutes Gespür, wenn sie sich eben wieder erlauben, damit sich selbst in Kontakt zu kommen.
Ja, absolut. Ja.
Was hast du denn für wundervolle Buchempfehlungen mitgebracht?
Ja, ich kann von Herzen das Buch Rise, Sister, Rise. Das ist auf Englisch. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung. Die kenne ich allerdings nicht. Also die habe ich nicht gelesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die genauso gut ist. Von Rebecca Campbell empfehlen. Da geht es viel darum, wie komme ich als Frau in meine Kraft, was kann ich machen? Da sind viele gute Fragen zwischendurch drin, um auch mal selber wieder in seine Intuition, in sein Spüren zu kommen. Das kann ich wärmstens empfehlen. Ich habe das auch als Hörbuch und ich höre das, glaube ich, tatsächlich das dritte Mal, weil ich es einfach so inspirierend finde. Und ein anderes Buch, das habe ich kürzlich auch das zweite Mal gelesen, das fand ich total spannend nochmal, ist Die Zeit deines Lebens von Cecilia Ahern. Da geht es auch um eine junge Frau, die ihr Leben auf einen kleinen Lügenkonstrukt aufgebaut hat, um sich selber nicht spüren zu müssen und nicht so sich mit ihren Verletzungen auseinanderzusetzen. Und die trifft dann ihr Leben als Person. Und der ist in einem sehr miserablen Zustand und ja, dann geht es gemeinsam auf die Reise, tatsächlich auch sich wieder ein Leben aufzubauen und aus seinem Schneckenhaus rauszukommen und ehrlich zu sich selber und anderen zu sein, also als Romanform. Und ich weiß nicht, wer Cecilia Ahern kennt, ich finde, sie ist eine begnadete Autorin, die sehr fantasievoll, aber auch auf den Punkt gut Themen ansprechen kann. Also sehr, sehr, sehr schönes Buch.
Ja, danke schön für die Empfehlungen. Und die sind wirklich absolut passend zu unserem Gespräch heute. Also es greift nochmal so die Elemente mit auf, über die wir heute gesprochen haben. Zum Abschluss, was ist dir nochmal total wichtig? Was möchtest du gern in die Welt hinausgeben? Was ist so deine Herzensbotschaft?
Tatsächlich, das Wort habe ich gerade noch gar nicht benutzt, aber eigentlich ist es Liebe. Also wirklich so entkommen, also sei mutig, in die Liebe zu dir selbst zu kommen. Und dafür ist es halt wichtig, sich selber wirklich kennenzulernen und dich wirklich auf dein Herz zu fokussieren. Und ich glaube, wenn wir das alle ein Stück besser schaffen, schaffen wir auch einen liebevolleren Umgang miteinander, viel mehr Verständnis füreinander und kommen gut aus diesem Funktionsmodus raus. Also ich glaube, so sei mutig, dich selbst zu lieben und sei mutig, dich selbst kennenzulernen.
Eine wundervolle Botschaft und so, so wichtig. Und gerade mehr denn je dieses, wir brauchen viel mehr Liebe, viel mehr Zusammenhalt als sonst wann. Liebe Verena, ich danke dir von ganzem Herzen für deine wundervollen Impulse heute, für dein Wirken und dein Sein. Ich bin so dankbar, dass du gesagt hast, okay, ich mache mich selbstständig, ich erweitere meinen Wirkungskreis, weil du so viel zu geben hast. Und ich wünsche dir für deinen persönlichen Weg von Herzen alles Liebe und Gute.
Ah, danke schön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und danke auch, dass du diesen Raum hier bietest und Raum für uns hältst. Vielen Dank.
Danke dir, liebe Verena.
Herzlichen Dank für dein Vertrauen. So schön, dass du mit dabei warst. Abonniere sehr gern den Podcast Intuitionsgeflüster in der Podcast-App deines Vertrauens, um regelmäßig wertvolle Impulse für deine persönliche Weiterentwicklung zu erhalten. Bis zur nächsten Folge. Go with the flow. Alles Liebe, deine Christine.